Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Saidi Sulilatu. Er ist Chefredakteur und Geschäftsführer von Finanztipp und vielen als das Gesicht der Plattform auf YouTube und in vielen Podcast-Formaten bekannt. Ich wollte pünktlich zur Weihnachtszeit von ihm wissen, wie wir denn unsere Finanzen gerade in diesen doch recht turbulenten Zeiten optimieren können, ob wir eher die Füße stillhalten sollten oder doch aktiv werden müssen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Channel.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Saidi, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ja in dieser Zeit, in der man ja auch gerne mal nochmal drüber nachdenkt, was man so in den letzten Monaten alles richtig und falsch gemacht hat, über das Thema Finanzen zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Wir haben uns ja auch länger nicht mehr gehört oder gesehen. Insofern freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Und ja, ist sicherlich ein wichtiges Thema, das sicherlich viele Leute bewegen wird.
Es ist ja gerade irgendwie alles so ein bisschen unvorhersehbar geworden. Also wir haben jetzt da eine Neuwahl in Deutschland. Ein neuer Bundestag findet sich danach hoffentlich. Wir haben Donald Trump, der in den USA ins Amt kommt im Januar. Wir haben nach wie vor Krieg in der Ukraine. Wir haben hier gerade die ja fast schon Revolution in Syrien, zumindest mal das Ende des Assad-Regimes. Wir haben nach wie vor Probleme im Nahen Osten, ganz allgemein in Israel und Palästina. Also die Welt ist in Aufruhr und es ist alles so ein bisschen ja unsicher geworden gefühlt. Und da kommt natürlich das Thema Finanzen rein und dann gibt es ja immer diese Menschen, die dann in totale Panik verfallen und sich Goldbarren in den Keller legen. Was ist denn dein Rat in dieser aktuellen Situation? Füße stillhalten oder konkrete Maßnahmen ergreifen?
Naja, das kommt darauf an, was deine Ausgangssituation ist, sage ich mal, wenn du schon bisher in Anführungszeichen alles richtig gemacht hast und das heißt natürlich so, wie wir das halt auch empfehlen würden, ja, tatsächlich Füße stillhalten, wobei, was heißt Füße stillhalten, einfach weitermachen wie bisher. Das sagt sich natürlich so einfach, ja, aber die Devise ist wie so oft und ich unke mal ein bisschen, cool bleiben, weil es kann auch noch ungemütlicher werden. Denn man muss sich schon vor Augen halten, so die letzten, was sage ich denn jetzt? Vielleicht so grob 14 Jahre, wenn man so mal seit 2010 ungefähr rechnet. Das war eigentlich eine sehr angenehme Zeit, wenn es so rund ums Geldanlegen geht, es sei denn, du hast dein Geld irgendwie halt auf dem Sparkonto oder auf dem Girokonto irgendwie gelassen, weil du halt dann lange Zeiten keine vernünftigen Zinsen bekommen hast. Aber abgesehen davon, dass es da mal so einen kurzen Corona-Knick zwischendrin gab, war das jetzt alles schon relativ gut. Und man muss ja auch sehen, trotz der ganzen Unsicherheiten und politischen Herausforderungen, die wir da jetzt gerade von dir auch gehört haben, wenn du jetzt mal die Aktienmärkte anschaust, ja, und die spielen natürlich in der ganzen Geschichte eine sehr große Rolle, die laufen ziemlich gut, ne? Also wenn du die weltweiten Aktienmärkte dir anschaust, typischerweise den MSCI World, also einen weltweiten Aktienmarkt, der hat über die letzten 12 Monate mehr als 30% zugelegt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, ja, und das ist jetzt durchaus kein normales Jahr, also in einem Jahr mal 30% Gewinn mit einer ganz langweilig breit gestreuten Aktienanlage, das kriegst du nicht regelmäßig hin. Und ich frage jetzt natürlich, wie das weitergeht. Das weiß ich schon, dass das immer alle Leute wissen wollen. Aber wir bei Finanztipp sagen halt, hey, stell deine Finanzen so auf, dass du dich von solchen letztendlich zwischenzeitlichen auch Krisen, auch von Einbrüchen und so weiter und genauso übrigens auch von irgendwelchen Boomphasen, die wir lustigerweise am Aktienmarkt ja jetzt gerade haben, unabhängig machst. Ja, das lässt du einfach weiter so laufen. Das beruht im Wesentlichen darauf zu sagen, ich mache zum einen in den meisten Fällen einen Sparplan, eine monatliche Anlage in einen weltweiten Aktien-ETF rein, ganz breit gestreut, auch ehrlich gesagt ganz langweilig, so könnte man sagen, ganz intentionally boring, sage ich immer, ja, absichtlich langweilig. Und dann habe ich nebenher typischerweise auch noch einen Dauerauftrag auf ein Sparkonto, am besten auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto laufen. Und that's it. Ja, das war's dann auch. Ja, und dann brauchst du an so einer Aufstellung auch, ja, auch wenn es mal wirklich böse kommt, nichts ändern. Weil der Witz ist, wir können das alle nicht sinnvoll, zuverlässig und schon gar nicht wissenschaftlich vorhersagen, ob jetzt, weiß ich nicht, die große Party an der Börse demnächst das Ende hat, weil irgendwie der Riesenhandelskrieg zwischen USA, China und Europa ausbricht, weil Trump sich da ein paar Schutzzölle überlegt. Oder ob das erst das Anfang des KI-Booms ist und jeder, der jetzt nicht dabei ist, sich eigentlich hinterher ärgern müsste, ja, weil das jetzt eine riesen Produktivitätssteigerung in der Weltwirtschaft verursacht. Das sind jetzt nur zwei Beispiele und ich weiß natürlich eben nicht, was als nächstes kommen könnte. Und deshalb, um nochmal auf deine Frage zu antworten, ja, Füße stillhalten heißt aber einfach, ja, also weitermachen. Einfach weitermachen, so schwierig das oft ist, ja, cool bleiben und ja, sag ich mal, seine eigenen Finanzen von der allgemeinen Nachrichtenlage, das tatsächlich nicht so viel zusammenkommen lassen im eigenen Kopf. Ja. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr tatsächlich.
Jetzt kann ich mich ja noch an viele, viele Geld-ganz-einfach-Episoden erinnern, in denen auch das Thema ETF immer wieder ganz groß war, mit regelmäßigen Sparplänen, sich da ein sinnvolles ETF-Portfolio aufzubauen und da relativ risikofrei rein zu investieren sozusagen. Jetzt habe ich immer wieder Schlagzeilen in den letzten Wochen gelesen. Ist denn der MSCI World zum Beispiel denn so sicher? Muss man sich da Sorgen machen? Jetzt auch mit Trump und den USA, mit einer starken Gewichtung in den USA. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also erstens muss ich schon sagen, ich habe da auch einige Schlagzeilen gesehen, auch von großen deutschen Zeitschriften, teilweise mit 4 Buchstaben und so weiter, ja. Da ist schon ein Stück weit Panikmache dabei. Und ich will gar nicht wissen, wie die Schlagzeilen aussehen, wenn nämlich die Geschichte wirklich mal, will ich nicht sagen, den Bach runtergeht, aber wenn es halt mal deutlich nach unten geht. Weil das ist natürlich unsere Grundaussage, wenn du langfristig breit gestreut am Aktienmarkt unterwegs bist, mit auch signifikantem Geld, mit deiner Altersvorsorge im Wesentlichen, ja, dann musst du bereit sein, auch erhebliche Rückschläge zwischendrin mal aushalten, aussitzen zu können. Ne? Da sind 10, 20, auch zwischenzeitlich mal 30% Verlust durchaus, ich will nicht sagen normal, aber das ist gar nichts Ungewöhnliches, ja. Und selbst und in den großen Finanzkrisen, 2007, 2008, eine große Finanzkrise, aber auch davor noch Dotcom-Blase in den 80er Jahren und so weiter, auch während der Ölkrise zum Beispiel, da hat sich so ein Aktienmarkt auch mal halbiert. 50% Verlust. Die wesentliche Aussage ist aber halt nur, wenn du das durchhältst, wenn du lang genug dabei bleibst, typischerweise 15 Jahre mindestens und am besten noch länger, ja, dann hat er das nicht nur wieder aufgeholt, weil 50% Verlust bedeuten 100% Gewinn danach, ne, um das wieder aufzuholen. Ich muss nach einer Halbierung muss ich mich verdoppeln, um wieder auf den Ausgangszustand zu kommen, sondern über die Verdopplung halt hinaus. Ja, also machen wir das einfachste Beispiel jetzt nach 2007, 2008, 2009, Aktienmarkt halbiert, hat sich halt dann so grob bis ungefähr, lass mich lügen, 2014, 15 rum, wieder verdoppelt, hat das alles wieder aufgeholt und danach hinaus, ne, jetzt die letzten 10 Jahre ganz grob, erhebliche weitere Gewinne erzielt. Und das hört sich so irgendwie vermessen, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich. Und was jetzt nochmal die Kritik am MSCI World angeht, die kann ich zum Teil schon ein bisschen nachvollziehen, weil es natürlich schon so ist, dass du jetzt eben in den großen US-Tech-Konzernen, ne, also Microsoft, Apple, Google bzw. Alphabet, Nvidia natürlich, es steckt schon wahnsinnig viel Geld jetzt drin, da stecken auch große Hoffnungen an die KI, an die AI drin und das kann einem schon Sorgen bereiten, das muss ich mal ganz deutlich so sagen, aber auch das ist nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Ne? Also ich mache mal ein ganz verrücktes Beispiel, ganz weit zurücklegend, so, was nehmen wir jetzt, sagen wir mal Ende der 80er Jahre, ja, da steckte wahnsinnig viel Geld in japanischen Banken. Das kann sich heute irgendwie keiner mehr vorstellen. Was, die japanische Banken wirklich? Ja, das war also damals die große Hoffnung. Da gab es natürlich auch eine entsprechende Bankenkrise. Und da ist Japan ja legendär dann auch abgestürzt. Und das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Der Witz ist halt nur, dass sich eben ein breit gestreuter Index wie der MSCI World auch von solchen Rückschlägen immer und immer wieder erholt. Ja, natürlich werden diese Firmen dann, wenn es ihnen nicht gut geht, quasi ausgetauscht. Und natürlich ist es erstmal ärgerlich, wenn du sagst, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich erst rechtzeitig ausgestiegen oder irgendwas in der Richtung. Aber du weißt es halt einfach nicht vorher. Und das, worauf man halt vertrauen muss, zu sagen, an all dem ist die Weltwirtschaft nicht zugrunde gegangen. Und vielleicht ein Satz noch dazu. So, die Kritik ist ja auch oft, dass dann da zu viel USA drin ist. Jetzt nicht einmal ist einmal zu viel KI und einmal ist zu viel USA. Das stimmt ein Stück weit schon. Andererseits muss man halt sagen, naja, der US-Aktienmarkt ist halt der größte und weit entwickelste der Welt. Und vor allen Dingen die ganzen Konzerne, auch die, die ich jetzt gerade schon genannt habe, ja, natürlich sind das US-Firmen, aber das heißt ja nicht, dass ihr ganzes Geschäft nur mit der US-Volkswirtschaft machen. Das sind internationale Konzerne. Mein Lieblingsspruch lautet dann immer, naja, Apple verkauft halt auch iPhones in China. Ja, also da ist auch, wenn man das so sagen will, ist da auch chinesische Wirtschaft drin. Auch das, wenn man sich das ein bisschen komisch anschaut, also anhört. Das heißt, es ist am Ende halt dann doch deutlich breiter gestreut, als wenn man jetzt sagt, oh, da sind irgendwie knappe 70% USA drin. Das finde ich aber ganz schön heiß.
Weil du gerade jetzt ein paar Mal das Stichwort KI genannt hast, ich würde das mal gerade in einem anderen Kontext verwenden wollen, nämlich genau beim Anlegen und nicht in KI investieren, sondern Anlegen mit KI. Wie siehst du denn da eigentlich die Zukunft? Weil wir merken ja, dass künstliche Intelligenz gerade in quasi alle Bereiche sich ausbreitet und man könnte sich ja jetzt auch denken, ja, also wenn ich die KI mit allen Marktdaten der letzten 100 Jahre fülle, alle Krisen und Trends und Informationen dazu packe und dann noch irgendwie eine Live-Analyse fahren lasse und mir anschaue, wo könnte ich denn jetzt rein investieren, dass die KI vielleicht cleverer ist als der Mensch am Ende? Also gibt es da denn Tendenzen, Ansätze, Dinge, die du siehst, die du vielleicht sogar für sinnvoll oder aber auch hoch riskant hältst?
Also erstmal bin ich natürlich auch da nicht der Prophet und kann, wenn denn die KI schlauer ist als der Mensch, dann ist sie auch schlauer als ich und dann weiß ich es schlichtweg nicht. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist so eine gewisse Demut, die wir als Mensch dann wahrscheinlich irgendwann auch entwickeln müssen, dass wir es eben nicht wissen. Das trifft aber auch viele andere Sachen zu. Ja, also ich glaube auch, dass tatsächlich der Umgang mit Aktien, mit Aktien-ETFs, mit dem Aktienmarkt, aber auch der Umgang mit, ja, wie soll ich sagen, mit so Zeiten wie diesen, die du ja angesprochen hast, uns schon viel, sie verlangt uns viel ab. Und es verlangt uns halt auch eben Demut ab, zu wissen, ja, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich kann mich nur auf bestimmte Prinzipien verlassen. Und da würde ich jetzt schon behaupten, wenn denn KI im großen Stile am Aktienmarkt, an der Börse, wie auch immer, eingesetzt wird, kann die letztendlich einen komparativen Vorteil erwirtschaften, kann die mehr wissen sozusagen. Und ich glaube aus folgendem Grund nicht dran, weil letztendlich ist das Geld ja nicht weg, sondern nur eine Aktie, die ich heute verkaufe, kauft irgendjemand anders. Also mit anderen Worten, kauft die eine KI der anderen KI die Aktie ab, um es mal so zu formulieren. Und ich relativ oberflächlich jetzt drauf geschaut, glaube ich, dass sich diese Vorteile gegeneinander wegarbitrieren, sagt man, also sich letztendlich gegenseitig aufheben. Ja, das kann ich mir schon relativ gut vorstellen, weil das ist nichts anderes aus meiner Sicht. So würde ich es zumindest heute beschreiben, was natürlich auch heute schon lange am Aktienmarkt, an den Börsen stattfindet, dass nämlich, ja, jetzt schon hochentwickelte Computersysteme, die vielleicht jetzt noch nicht mit den neuesten Chips bestückt sind und noch nicht die letzte KI-Funktion haben, ja, aber natürlich die großen Player am Aktienmarkt, insbesondere die großen Banken natürlich, sich versuchen immer schon das letzte Nachkommastelle an Vorteil gegenseitig abzunehmen. Zum Beispiel, indem sie die schnellere Internetleitung oder den näheren Standort zur Börse haben. Das passiert schon und deshalb hat es immer noch da keiner geschafft, sich entscheidend abzusetzen, mit anderen Worten den Stein der Weisen zu finden, die Investmentstrategie, die Anlagestrategie, den Fonds letztendlich, der so viel nachhaltig, systematisch besser ist als andere. Ja? Der Markt nimmt da schon viele Vorteile, viele Informationsvorteile sind das ja weg, gerade an den großen Märkten. Also das weiß man ja auch, ja, dass gerade zum Beispiel am US-Aktienmarkt die Informationsvorsprünge minimal sind, ja, weil die Informationsdichte wiederum so groß sind. Und ich sehe irgendwie nicht, dass eine KI daran so viel ändern kann, außer dass sie noch viel schneller wird, ja. Aber ich glaube, dass jetzt wieder aus Privatanlegerseite gesprochen, naja, mit einem ETF bist du da halt schon immer mit dran dabei. Und wenn das letztendlich Produktivitätsvorsprünge schafft, dann wirst du die mittels deines ETFs irgendwann auch abgreifen. Aber, das muss ich auch sagen, glaube ich, dass ich das jetzt wirklich definitiv weiß und ob es dann doch irgendeinen Quantensprung gibt, den ich heute nicht vorhersehen kann, weil, wie du gesagt hast, die KI am Ende schlauer ist als wir alle. Ja, die Möglichkeit gibt es auch. Das ist das Quantum Unsicherheit, das immer damit verbunden ist. Es gibt da auch keine absolute Sicherheit.
Jetzt werden wir beide ja auch irgendwie immer älter und uns hören vielleicht noch Leute zu, die noch einen Ticken älter sind und sich denken, ja, irgendwie, ich habe mein Leben lang hier mein Geld auf dem Tagesgeldkonto gehabt und bin da irgendwie ganz okay mit gefahren, habe jetzt keine Riesengewinne gemacht, aber am Ende des Tages ist das Geld wenigstens sicher und ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Und wenn die Leute dann irgendwie anfangen, darüber nachzudenken, ich könnte ja jetzt vielleicht aber doch mal ein bisschen ins Risiko gehen und vielleicht doch mal in ETFs investieren oder vielleicht sogar in Aktien oder was auch immer. Gibt es denn eigentlich einen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, oh, würde ich vielleicht jetzt nicht mehr machen, weil es wird vielleicht ein bisschen zu knapp vor dem Ruhestand oder wie auch immer? Oder gibt's da einen Rat von dir sozusagen?
Ja, also tatsächlich ist dieser Zeitpunkt wahrscheinlich sehr, sehr spät. Viel später, als die meisten denken. Und der liegt nämlich im Ruhestand. Nämlich dann, wenn ich sage, ich mache es mal relativ einfach. Das Geld, das ich jetzt noch habe, möchte ich im Rest meines Lebens ausgeben. So will ich es mal kurz sagen. Und habe eigentlich erstens nicht mehr den Bedarf, das noch zu vermehren. Und eben auch nicht mehr die Zeit. Und das ist wahrscheinlich irgendwann, ja, wahrscheinlich jenseits der 70 tatsächlich. Denn was man ganz klar sagen muss, vor dem Ruhestand und auch noch zu Beginn, ja, hat man immer noch eine ganz schön hübsche Restanlagedauer. Weil ich kann ja davon ausgehen, in den meisten Fällen zumindest, ja, dass wenn ich in Ruhestand gehe, dass ich wahrscheinlich noch so, naja, irgendwie 15, 20 oder sogar noch mehr Jahre Zeit habe. Und das ist ein großes Missverständnis, was man denkt, man kann mit, jetzt mal ein einfaches Beispiel, mit 60 nicht mehr in Aktien einsteigen und Aktien-ETFs einsteigen, beziehungsweise, dass man da jetzt schnell raus muss. Im Gegenteil. Man muss sehen, egal ob ich mir jetzt ein Vermögen erst aufgebaut habe oder ob ich das schon über was Ordentliches verfüge, ich muss auch im Alter dafür sorgen, dass mein Vermögen, also meine Altersvorsorge, ist ja nichts anderes, ja nicht nur mit der Inflation mithält, sondern wahrscheinlich die auch so ein Stück weit schlägt. Mit anderen, was will ich, worauf ich will dich raus? Wir sagen bei Finanztipp ganz klar, auch im Alter, im Ruhestand ist es gut für dich, wenn du einen signifikanten Aktienanteil hältst. Der muss vielleicht nicht mehr so hoch sein wie in deinem Erwerbsleben. Ja, also ich mag jetzt mal was relativ Offensives, wenn du irgendwie 70% oder 80% Aktienanteil in deinem Vermögen hattest, während du gearbeitet hast. Ja, ob du das während deiner Rente noch durchhältst, das ist eine Frage vor allen Dingen der persönlichen Risikobereitschaft und so weiter, kann man vielleicht runtergehen. Aber spricht jetzt wenig dagegen, sage ich jetzt mal, irgendwas Größenordnung 50% oder 60% in Aktien noch zu halten, für die Euro, die man halt erst später braucht. Und wenn ich jetzt einsteige mit 60 zum Beispiel, naja, dann muss ich mich halt darauf einstellen, das Geld, das ich jetzt rein investiere, das ist dann vielleicht für meine eher späteren 70er da. Und die Zeit bis dahin, die muss ich wahrscheinlich schon mit Anlagen bestreiten, die ich jetzt eher sicher habe, die ich zusätzlich zu meiner zum Beispiel gesetzlichen Rente brauche. Aber immer das zu sehen, mit dem Renteneintritt ändert sich jetzt nicht alles. Es ist nicht so, dass ich meinen gesamten Aktien und alles mit 67, wenn ich zum Beispiel in Rente gehe, komplett verkaufen sollte. Ja, das wäre wahrscheinlich eher ein Fehler.
Wir haben uns hier in einem anderen Format vor kurzem recht intensiv mit dem Thema Altersarmut beschäftigt und die Frage, was da eigentlich so auf uns zukommt im Alter, auch wenn wir uns mal Rentenbeträge anschauen und was ich für mein Geld dann am Ende wirklich auch noch bekomme. Kann man denn da so eine allgemeine, wirklich auch gültige Warnung ganz generell aussprechen und den Leuten sagen, hey, pass mal auf, so wie es aktuell aussieht, wird die Rente in gar keinem Fall reichen, egal wie viel man gerade verdient, weil es einfach am Ende nicht ausreicht.
Ja, diese Warnung besteht definitiv, ja. Das trifft praktisch für jeden zu, weil selbst wenn ich relativ viel Rente bekomme, ist wahrscheinlich auch mein Lebensstandard relativ hoch und dann reicht mir das auch nicht. Also diese Aussage trifft nicht zu. Die gesetzliche Rente ist nicht nichts, ja, aber sie wird definitiv nicht reichen. Und das hängt natürlich ganz an der individuellen Erwerbsbiografie, wie man das schon sagt, also wie lange ich gearbeitet habe und entsprechend eingezahlt habe. Aber so mal so ganz gefühlt, ganz grob vom Daumen, ja, ist immer mein Spruch, kannst du dir wirklich vorstellen, von so grob der Hälfte deines Geldes später zu leben? Und deines Einkommens ist damit gemeint, ja, deines Einkommens zu leben. Und da lautet natürlich bei den allermeisten Leuten die Antwort nein. Ja, das ist ja auch völlig richtig so. Und wie das jetzt genau aussieht, wie deine Rentenlücke dann wirklich ist, das ist nochmal eine sehr individuelle Frage. Aber dass man mal so ein ganz grobes Bauchgefühl hat, da tun ja diverse Bundesregierungen auch einiges dafür, dass es jetzt nicht so ganz so schlimm ausfällt, wobei ich mich dann immer frage, wie wir das als Gesellschaft sozusagen langfristig finanzieren. Aber ja, gesetzliche Rente wird jetzt nicht total den Bach runtergehen, aber sie wird halt definitiv nicht ausreichen. Und ich muss sicherlich irgendetwas zwischen im besten Fall vielleicht 25% und in vielen Fällen 50% meines Einkommens irgendwie versuchen, aus dem zu bestreiten, was ich privat zurücklege oder mir anschaffe über die Zeit.
Jetzt gab es ja auch immer wieder politische Forderungen hin zu einer Aktienrente oder anderen Rentenmodellen, die am Ende ja mehr anlagebasiert sind als das, was wir heute machen. Siehst du denn da eine realistische Chance, dass wir beide das irgendwann mal noch erleben, oder ist das eigentlich nur Wahlkampf?
Ich sehe eine sehr realistische Chance, dass wir das erleben, und es ist ja auch teilweise schon angefangen worden, bloß wie viel Auswirkungen wird das jetzt haben. Ja? Es gibt ja das sogenannte Generationenkapital jetzt. Das sorgt aber letztendlich nur dafür, und jetzt mein letzter Stand war, glaube ich, dass es 10 Milliarden sind, letztlich nur dafür, dass die Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Rente nicht ganz so schlimm später ausfallen. Also es ist schon vom Anspruch her schon relativ gemäßigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da hoffentlich, und das wäre eine der besseren Hinterlassenschaften der FDP gewesen, das will ich jetzt mal an der Stelle so sagen, ja, dass es da dieses Altersvorsorgedepot, was geplant war, was wir von Finanztipp sehr positiv gesehen hätten, wenn es denn so gekommen wäre, wie es geplant wäre, das steht jetzt völlig in den Sternen, dass also eine letztendlich vor allen Dingen steuerbegünstigte Möglichkeit gewesen wäre, in ETFs zu investieren. Ich glaube schon, dass es da in den nächsten Jahren was kommen wird, aber ob das jetzt wirklich der große Wurf ist oder nur so ein, wir haben jetzt mal die Riester-Rente ein bisschen besser gemacht, sodass das ein bisschen nicht ganz so schlimm wird. Also mit anderen Worten, es wird keine Lebensretter sein. Das Entscheidende ist immer noch das Bewusstsein für jeden Einzelnen und jede Einzelne, sich zu sagen, ich muss wirklich selber was tun, völlig unabhängig davon, was der Staat mir für Möglichkeiten gibt. Wenn es da gute Möglichkeiten gibt, dann nehme ich die natürlich mit, dann nutze ich die aus. Aber es führt kein Weg daran vorbei in unserer älter werdenden Gesellschaft, dass jeder und jede Einzelne was selber tut, die Sache angeht. Und es ist ja auch nicht schwierig. Das Schwierige ist letztendlich darin, ja, Verzicht zu üben. Das muss man auch mal ernsthaft so sagen. Ja, es führt kein Weg darum in unserer älter werdenden Gesellschaft, dass du etwas weniger konsumierst und etwas mehr investierst. Das ist schon ganz klar, weil wenn wir davon reden, dass schon für einen 30-Jährigen so 15% vom Netto, ist immer so eine gute Daumenformel, Altersvorsorge, ETF-Sparplan sinnvoll sind, ja, das ist kein Pappenstiel. Die durchschnittliche Sparquote in Deutschland liegt bei 10% oder guten 10%. Ne? Also allein da schon merkt man, oh, das ist schon überdurchschnittlich viel Sparen. Und das ist dann nur Sparen für die Altersvorsorge. Da habe ich noch nicht für den nächsten Urlaub oder das nächste Auto gespart. Da wird uns schon einiges abverlangt in der nächsten Zeit. Und unsere generelle Regel, jetzt über die Altersvorsorge, heißt das, schauen, ob du 20% von deinem Einkommen zur Seite legen kannst. Das ist schon ordentlich und viel.
Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, über Weihnachten habe ich ein bisschen Zeit, ein paar freie Tage, kann endlich mal irgendwie all das machen, wo ich das ganze Jahr irgendwie nicht dazu komme, und komme dabei auf die Idee, vielleicht schaue ich mir ja mal meine Finanzen an und möchte das ein bisschen optimieren. Hast du denn einen Ratschlag, wie ich da am besten vorgehe? Also wo fange ich denn überhaupt an und wie analysiere ich das?
Ja, also als ersten Schritt solltest du dir mal den großen Kassensturz machen, ne? Dir aufschreiben, was du eigentlich hast. Da würde ich eine simple, in meisten Fällen natürlich eine Excel-Tabelle machen. Und die muss auch nicht völlig detailliert sein, sondern sich nur mal aufzuschreiben, wie viel Geld habe ich letztendlich sicher angelegt. Girokonto, Tagesgeld, Bausparvertrag, Sparbuch und was es sonst halt so gibt. Und wie viel Geld habe ich so eher riskant angelegt? Das wären natürlich zum Beispiel Einzelaktien, Aktien-ETFs, Kryptowährungen, ne? Und solche Sachen. Genau, das, um so mal das Verhältnis mal für einen selbst darzustellen. Da würde ich auch Schulden aufschreiben, wenn denn Kredite am Laufen sind, aber auch steht dem den Schulden ein Gegenwert entgegen. Also da gehört tatsächlich auch eine eigene Immobilie, das eigene Haus auch rein. Ja. Das wird natürlich in vielen Fällen nicht so einfach zu beziffern sein, aber das sollte man sich schon auch mal klar machen, dass man da irgendwie vielleicht in so einer Hütte für, ich sag jetzt irgendwas, 400, 500.000 oder sowas in der Richtung lebt. Das ist nämlich natürlich auch ein Asset, das man nicht übersehen sollte. Aber wenn ich jetzt mal die Immobilie außen vor lasse, sich dann klar zu machen, hey, wie ist eigentlich das Verhältnis von meinen sicheren Anlagen zu meinen, ja, riskanten, schwankenden Anlagen? Und mir dann zwei Fragen stellen. Welchen Geldbedarf habe ich eigentlich so die nächsten Jahre? Kommt da was auf mich zu? Umzug kostet immer viel, neues Auto, oder tatsächlich will mir eine Hütte, eine Immobilie zulegen, dann muss ich wahrscheinlich ziemlich viel auf sichere Geldanlagen setzen. Und was bin ich eigentlich von meinem Risiko her bereit zu tragen? Da ist immer eine gute Test, ist so, wenn ich mir jetzt das Geld anschaue, was ich in Aktien insbesondere habe, Aktien-ETFs habe, und stellen mir mal vor, Donald Trump lässt grüßen, das würde jetzt um 50% fallen. Das würde sich halbieren. Wie geht's mir denn dann? Ne, halte ich das noch aus? Also macht das mein Magen noch mit? Ne? Also es bricht irgendwie der große Handelskrieg aus oder sowas in der Richtung. Kann ich das noch aushalten? Wenn die Antwort ja lautet, super. Wenn die Antwort lautet, boah, das geht gar nicht, das packe ich nicht, da kann ich nicht mehr schlafen oder sowas in der Richtung, dann muss ich da Gas rausnehmen. Na, dann muss ich sagen, okay, dann muss halt ein Stück mehr aufs Tagesgeldkonto, und dann muss ich auch mal Gewinne mitnehmen. So, diese Aufteilung kann ich mir mal anschauen. Dann kann ich mir anschauen, wie spare ich eigentlich jeden Monat weg? ist das okay so? Lebe ich damit gut? Geht da vielleicht sogar mehr, weil ich vielleicht eine Gehaltserhöhung oder was bekommen habe? Oder im Gegenteil, irgendwie ist das jeden Monat viel zu knapp, weil Lebensmittelpreise halt gestiegen sind und das geht halt nicht. So, das wären mal so die grundsätzlichen Geschichten. Dann sollte ich mir meine Versicherung anschauen. Passt das eigentlich noch alles so? Haben sich meine Lebensumstände irgendwie krass verändert? Passt meine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel noch zu meinem Gehalt dazu? Und solche Geschichten, sind meine Kinder ausreichend versichert? Und diese Geschichten. Und dann kann ich, wenn du noch weitermachen will, mir so die ganzen üblichen Verdächtigen anschauen. Muss ich vielleicht meine gesetzliche Krankenkasse wechseln, weil die jetzt zum Jahreswechsel sehr viel teurer geworden ist. Wird ein großes Thema ja definitiv jetzt zum Jahreswechsel. Wie sieht es mit meinem Stromvertrag aus? Bin ich da eigentlich gut aufgestellt oder zahle ich da eigentlich viel zu viel? Und dann die ganzen kleinen Geschichten vom Handyvertrag über irgendwelche Streaming-Anbieter und so weiter. Es lohnt sich schon mal da mal einmal im Jahr so quer durchzugehen. Man muss auch nicht alles machen, aber ja. Und wenn ich irgendwo signifikant was einspare. Ich sage jetzt mal beim Strom, weil das ist oft mal so eine Sache, da geht schon was. Dann bin ich schon immer so ein Freund, dass jetzt nicht einfach, ja, jetzt spare ich mir einen Zehner im Monat, kann ich jetzt einfach mal mitnehmen. Ich kann mir aber sagen, so, dass diesen Erfolg, den sichere ich quasi ab und erhöhe zum Beispiel meinen ETF-Sparplan um genau diesen Betrag, weil dann habe ich so Gefühl, also mache ich das öfter mal, habe ich auch gefühlt was davon, weil ich wirklich was rausgeholt habe für mich und das nicht so im allgemeinen täglichen oder im monatlichen Rhythmus untergeht.
Bei Finanztipps setzt ihr euch ja jetzt seit vielen Jahren dafür ein, dass wir ein besseres Level an Finanzbildung auch in der breiten Gesellschaft bekommen, weil das ja irgendwie bei uns immer so zu kurz kam, auch über die letzten Jahrzehnte hinweg. Hast du denn den Eindruck, dass das langsam besser wird? Also ich habe so das Gefühl, die Leute reden heute mehr über Aktien und ETFs und Sparpläne und ähnliches als früher, aber wenn du da mal so auch auf vielleicht auf die Zahlen, sogar auf Statistiken schaust, wird die Situation besser?
Also, wie soll ich sagen, wir haben ein gutes Stück des Wegs geschafft, aber wir haben noch wirklich lange zu gehen, das muss man so sagen. Ja. Also ich würde behaupten, dass die ganze, ich nenne es jetzt mal durchaus, die Bubble, die Community, die sich zum Beispiel mit dem Thema ETFs beschäftigt, die sich mit dem Thema Altersvorsorge selbst beschäftigt, ja, das auch wirklich selbst angeht, die ist schon größer geworden. Ja. Also zum Beispiel ist die Zahl der Aktionäre ja auch so ganz grob um 50% in den letzten 10 Jahren gestiegen. Aber es sind halt trotzdem immer noch, ich sag jetzt mal, eine einstellige Millionenzahl. So genau kann das auch gar keiner beziffern, weil man weiß zum Beispiel, wie viele ETF-Sparpläne am Laufen sind. Aber das ist ja dann, es gibt ja viele Leute, die mehrere ETF-Sparpläne haben. Also mein Gefühl ist, das sind halt so, ich weiß es tatsächlich nicht, ne? Aber irgendwie ist es vielleicht 5 Millionen oder so. Irgendwas ganz grob in der Größenordnung. Ja, 10 Millionen, glaube ich, sind es nicht, so will ich mal sagen. So, wie viele Haushalte haben wir in Deutschland? Rhetorische Frage, ja, also irgendwas, keine Ahnung, es ist knappe 40 Millionen oder sowas in Richtung. Also wir haben immer noch einen ganz großen Anteil an Leuten in Deutschland, die das Thema, sage ich mal vorsichtig, nicht wirklich selbst in die Hand genommen haben. Was wir aber gleichzeitig auch wissen ist, dass es, das ist nämlich mal ein besonders schlimmes Beispiel aus meiner Sicht, ja, den ganzen Finanzvertrieben, die ja in vielen Fällen davon leben, dass sie Produkte verkaufen, die, sagen wir mal, ziemlich hohe Kosten haben, die in vielen Fällen, würde ich auch ganz deutlich behaupten, jetzt nicht im besten Interesse der Kundinnen und Kunden gebaut sind, dass es denen ziemlich gut geht. Ne? Also die Deutsche Vermögensberatung, um mal ein Beispiel zu nehmen, hat im Lauf der letzten Jahre, schon in etwas längerer Zeitraum seit vor Corona, ihren Umsatz fast verdoppelt. Und das ist halt jetzt zum Beispiel ein Beispiel bei der Deutschen Vermögensberatung, wo wir sagen, das ist ein Vertrieb, ja, der Produkte für die Altersvorsorge vermittelt, die natürlich vor allem provisionsgestützt sind und in vielen Fällen aus meiner Sicht den Leuten nicht so ganz klar ist, was, wie viel sie da bezahlen. Da gibt es natürlich Informationsblätter und Versicherungsbedingungen und all diese Geschichten, aber nach meiner Erfahrung lesen sich die Leute das halt leider, weil es auch nicht so leicht verständlich ist, auch wenn es besser geworden ist, nicht gut genug durch und sind sich nicht klar, wie viel das an Kosten da weggeht. Und das Schlimme ist vor allen Dingen, und das kriegen wir in unserer Community halt mit, dass wenn man solche Verträge sich dann nach langer Zeit anschaut, ja, in unserer Community sind ja auch ältere Leute drin, die dann sagen, boah, in dem Vertrag, da hätte ich eigentlich gedacht, da kommt schon mal deutlich mehr raus, da fehlen so gefühlt ein paar 10.000 Euro. Und das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, weil wenn man das mal kurz, das haben wir bei Finanzamt natürlich gemacht, das mal hochrechnet, diese Kosten, dann fehlt da sehr viel Zinseszinseffekt über Jahrzehnte und den Leuten fehlt halt dann einfach was im Alter. Also mit anderen Worten, da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten und es ist nicht so leicht für uns, ja, weil es gibt eben nur einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, die das Thema wirklich auch mit so einem gewissen Selbstbewusstsein angehen möchten, sich digital im Internet informieren und viele sind halt auch da sehr, bequem, weil sie es nicht anders gelernt haben. Das ist dann halt mangelnde Finanzbildung. Ich gehe halt dann zu dem netten Herrn oder zur netten Dame in der Bank oder bei der Versicherung oder von dem Berater, heißt das ja dann immer. Und der macht das dann oder diejenige macht das dann. Schon für mich, man verlässt sich halt drauf und tritt die Verantwortung halt an der Stelle ab. Und das ist eigentlich das, was ich unter anderem sehr stark vermitteln möchte, ist, es ist deine eigene Verantwortung. Du musst es selber machen. Es geht auch. Es ist nicht so schwer. So ein ETF-Sparplan ist total leicht aufzusetzen. Ja, das kostet dich wahrscheinlich eine Viertelstunde oder sowas in Richtung. Und dann hast du schon einen riesen Schritt in Richtung deiner auch wirklich kostengünstigen, ja, Altersvorsorge neben der ganzen Renditegeschichte gemacht. Das Schwierige ist eigentlich eher so dieses Bewusstsein. Ich kann das selber. Ich muss auch wissen, worauf ich mich einlasse. Ich muss wissen, dass wenn das mal ordentlich in den Keller geht, dass ich das dann nicht wieder sofort kündigen sollte oder sowas. Das wäre ungefähr das Schlimmste. Also ja, es ist noch viel, viel zu tun. Und ich glaube, das ist auch noch ein langer Weg, weil du kannst nicht mit Jahrzehnten, die wir das in Deutschland nicht gemacht haben, so schnell aufräumen.
Jetzt nehmen wir ja kurz vor Weihnachten auf und wir bekommen im nächsten Jahr eine neue Bundesregierung, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Wenn du jetzt mal deinen persönlichen Finanzwunschzettel einmal auspackst, gibt es denn Dinge, die du dir wünschen würdest von einer neuen Bundesregierung, wie auch immer sie dann aussehen wird?
Ja, das ist ganz klar, das habe ich auch schon genannt. Das ist tatsächlich so eine Reform der privaten Altersvorsorge. Da war dieses Altersvorsorgedepot schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht nicht an allen Stellen optimal, aber es hätte sehr viel mehr Leute, weil es halt eine Förderung vom Staat gibt, auch für einfache Produkte halt, ja. Bei Riester war ja das Problem, dass es in vielen Fällen einfach total komplizierte, in den meisten Fällen total komplizierte Produkte waren, die auch die Leute nicht wirklich durchstiegen hat, ja. Wenn man das so einfach gestaltet, dann wäre das die Chance gewesen, sehr viel mehr Leute dazu zu motivieren. Und dass es ein ähnliches Konzept von der nächsten Bundesregierung gibt, das wäre definitiv auf meinem Wunschzettel. Ich bin nur leider ein bisschen skeptisch, das muss man ganz klar sagen, weil nach den Tendenzen, die ich so wahrnehme, ist das jetzt erstens nicht ganz oben auf der Agenda und vor allen Dingen schon aus Differenzierungsgründen wird die nächste Bundesregierung das natürlich anders machen wollen, aber man kann ja jetzt nicht einfach das FDP-Konzept abschreiben und deswegen, glaube ich, wird es dann noch viel tun und nochmal, ja, ich habe da so ein paar Sachen, sowas auf dem Wunschzettel, aber wir können leider auch nicht die letzten 20, 30 Jahre, die wir das Thema gutes Stück verschlafen haben, aufholen. Ähnlich wäre ja zu denken, dass man jetzt in so einen ähnlichen Staatsfonds aufsieht, wie das in Skandinavien, in Norwegen und in Schweden möglich ist. Auch das ist wäre auch keine schlechte Idee. Aber auch das wirst du natürlich nie, siehe Stichwort Generationenkapital, wirst du nicht von heute auf morgen in signifikanter Höhe aufsetzen können, weil wo sollte das Geld denn dafür da sein? Neben, das muss man ja auch sagen, da kommen die unsicheren Zeiten dann zum Tragen, dass wir halt auch noch ganz andere Probleme zu lösen haben, von Verteidigung über Digitalisierung und all die Geschichten, wo wir, das muss man einfach mal so hart sagen, in den letzten 15 Jahren in Deutschland nicht so wahnsinnig weitergekommen sind. Über Klimawandel haben wir noch gar nicht geredet.
Absolut, ja. Dann schauen wir doch mal, was da so sich tut in den ersten Monaten, wenn dann die Wahl hinter uns liegt. Und dann haben wir ja sowieso erstmal Koalitionsverhandlungen und das wird ja wahrscheinlich auch nicht gerade einfach werden. Insofern dauert das alles noch ein bisschen.
Vielleicht ein Satz dazu. Also ich glaube, die wichtige Message, Ben, für alle, die uns jetzt zuhören, muss lauten, warte nicht auf den Staat. Na, also das ist leider manchmal in Deutschland immer noch so ein bisschen eine Krankheit. Ich schaue so ein bisschen auf die Politik, was die macht. Ob mir jetzt die den ETF leichter macht oder das Eigenheim oder meine Steuererklärung, mein Steuerbescheid sozusagen dann besser aussieht und so weiter. Ja, kann alles passieren. Da werden keine Wunderdinge passieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Sondern man muss es am Ende selbst angehen, selbst in die Hand nehmen. Und es geht auch. Es ist auch... Ne? Also auch, ich sage ja nicht, dass ETF die einzige Wahl ist, ja auch die eigene Immobilie zum Beispiel kann eine total gute Wahl sein. Es ist nur erheblich komplizierter, da das richtige Haus oder die richtige Wohnung zu finden, zu den richtigen Konditionen und was alles dazugehört. Ja. Das kann auch eine gute Wahl sein, aber warte nicht darauf sozusagen, dass irgendwie vom Staat da jetzt der entscheidende Kicker kommt. Das ist keine gute Strategie.
Danke dir für all die Einblicke und dass wir hier so ein kurzen Check-up vor Weihnachten machen konnten. Gut, ausgestrahlt wird es nach Weihnachten, aber zur Weihnachtszeit machen konnten. Danke dir.
Ja, sehr gern, Daniel. Hat mir Spaß gemacht.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.